Heute geht es an dem Tag der Feuchtigkeit des Regens um einen Bibelabschnitt, der am See Genezareth stattfand. Und da geht es auch um Essen und Trinken. Wir lesen aus Johannes 6 den Abschnitt über die Speisung der 5000 Männer ohne Frauen und Kinder, die noch hinzugezählt werden müssten am See Genezareth. Jesus Christus bewies sich dort als der Herr über alle Dinge, über alle Materie, über alle Sorgen der Menschen, über alles Leben. Ja, er ist der Herr des Lebens. Es heißt dort in den ersten 14 Versen, Jesus fuhr weg über das Galiläische Meer, das auch See Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volks nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig geblieben waren, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Überall, wo Jesus Christus unterwegs war, der Sohn des lebendigen Gottes im Lande Israel, sammelten sich Menschen, die Hoffnungslosigkeit in ihrem Herzen hatten, aber Hoffnung suchten. Sie wollten eine Antwort für ihr Leben. Wie geht es weiter? Ist es nicht ein Bild, was auch in unsere Zeit passt? Am Donnerstag, dieser Anschlag in Südfrankreich, die Menschen, die getötet worden sind, oder in der Türkei, was wir jetzt gerade erlebt haben, auch hunderte Menschen sind dabei umgekommen, der Putschversuch. Aber das sind ja nur einige kleine Dinge, die ans Licht kommen. Es gibt so vieles andere. Täglich sterben hunderte Menschen. Wir kriegen nicht alles mit. Katastrophen sind da, die uns vielleicht die Frage stellen: Wie kann es weitergehen? Ja, vielleicht stellst du dir selber die Frage auch: Wie geht's mit mir weiter? Ich stecke in einer Situation des Lebens, und ich habe gar keine Hoffnung auf ein sorgloses, friedvolles, liebevolles Leben. Ich bin so eine gehetzte Seele von einem Ort zum anderen. Ja, solche kamen zu Jesus. Wo er war, sammelten sie sich in der Hoffnung, eine Botschaft des Friedens und des Lebens zu empfangen. Und wenn sie ihn nicht sahen, machten sie sich auf und suchten ihn. wo sie ihn finden könnten. Denn die Not quälte sie. Und wir wünschen auch für unsere Tage, dass Menschen, die in allerlei Not sich befinden, auf dem Wege sind, Gott zu suchen. Auch in unserer Stadt geschieht heute vieles mit der Frage nach dem Sinn des Lebens. Aber sucht man dabei die Antwort bei dem lebendigen Gott oder in sich selbst oder bei den Mitmenschen? Das Volk damals in Israel, die in so einer inneren Not sich befanden, die Menschen kamen an den richtigen Ort. Sie kamen zu dem Sohn Gottes und sie bekannten gleichermaßen, wie es auch David schon in dem Psalm 25 sagte, die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Nöten. Sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Liebe Geschwister und Freunde, auch das ist ja eine große Last, mit der viele rumlaufen. Wie kann ich das wieder gut machen, was ich an anderen Schlechtes getan habe? Wie kann ich das wieder gut machen, was ich vor meinem Schöpfer, dem lebendigen Gott, falsch gemacht habe? Befreie mich von meinen Sünden. Viele Menschen versuchen, ihren Herzenszustand zu verdrängen, nicht aufräumen zu lassen, zu verdrängen, als ob es ihn nie gegeben hätte in dieser Form. Aber er kommt doch immer wieder hoch. Schuldig geworden am Nächsten, schuldig geworden vor Gott. Schuldig, schuldig. Das klagt das Gewissen der Menschen an. Die Menschen kamen zu Jesus, weil sie gesehen haben, dass von ihm Gutes ausging. Er half vielen Kranken, er tat Wunder, er öffnete mit seinen Worten die Tür zur Seligkeit. Er hatte eine Botschaft, die andere nicht mitteilen konnten. Und Jesus sah die Menschen an, so wie auch uns, wie Schafe. Schafe allerdings, die keine Leitung haben, die versuchen, sich selbst zu leiten. Kennen wir das nicht auch aus unserem persönlichen Leben? Wir fragen uns selber ab, was wir tun können und stellen oftmals im Nachhinein fest, dass es nicht das war, was getan werden hätte sollen. Jesus sah die Menschen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Keine Leitung, keine Führung. Und darum steht es in der Bibel, es jammerte ihn, diese zu sehen. Auch das soll uns heute Morgen vielleicht neu bewegen. Es jammert Gott, dich so zu sehen, wie du ein Hin und Her läufst, ohne Geborgenheit, ohne Frieden im Herzen, ohne Orientierung. Du weißt eigentlich gar nicht, wozu du auf der Erde bist. Aus dir kommt nur Klage, Ach und Weh heraus. Keine Freude, keine Zuversicht, keine Dankbarkeit. Höchstens Beschuldigung des Nächsten. Der Nächste ist schuld an meiner Situation. Der Herr sieht das. Und es jammert ihn. Und er hat auch gesehen, dass die, die sich aufmachten, die Menschen in Israel, die Führer auch keine Wegweisung geben konnten. Sie hielten sich zwar für besonders, für groß, für gebildet, aber als es um die Frage des echten Lebens ging, versagten sie auch. Sie sahen nur die anderen als schlecht an, aber sich selbst nicht dabei, heißt es doch auch über sie und jedermann. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt, Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße eilen Blut zu vergießen, auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Warum? Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Liebe Geschwister und Freunde, das ist auch der Grund, warum Menschen in unserer Zeit nicht zur Ruhe kommen. Keine Gottesfurcht. Sie versuchen alles selbst in die Hand zu nehmen. Und Jesus sah es, dass auch in Israel keiner war zu der Zeit, der den Weg des Friedens und des Lebens aufzeigen konnte. Und so überblickte er diese große Menschenmenge, die sich da am See Genezareth versammelte, um ihn und wollte ihn das Zeichen des Lebens nahebringen. Wir haben gelesen, es war nahe des Passafestes. Und jeder Jude wusste, was Passa bedeutet. Jeder wusste, was mit diesem Fest zusammenhing und hängt. Dass es sich um die Bewahrung vor dem Tod handelte. Als das Volk Israel in Ägypten war, bevor es auszog, gab es die Anordnung, schlachtet ein Lamm, jeder in seinem Haus, ein Lamm ohne Fehler. Ein Lamm gebt Gott und macht euch teilhaftig dieses Lammes, esst es und das Blut des Lammes streicht an eure Haustürpfosten. Der Tod soll an euch vorübergehen. Und tatsächlich, jede Erstgeburt unter Menschen und Vieh wurde in Ägypten zu dieser Zeit getötet, geschlagen. Kleine, große. Aber in Israel, überall da, wo das Blut war, ging der Tod vorüber. Und am nächsten Tag zogen sie aus der Knechtschaft aus, um ihrem Gott zu dienen am Berg Horeb. Dort sein heiliges Wort zu empfangen. Und Jesus fing an zu predigen. Eine lange Predigt im Blick auf Passa, im Blick auf das Scheiden vom Tod. Der Tod soll keine Macht mehr über euch haben. Auch wenn ihr rechts und links Leute sterben seht. Auch in Ägypten starben ja die Ägypter und die Tiere, alle Erstgeburt. Habt keine Angst vor dem Tod. Und die Predigt war so lang, dass das Volk den ganzen Tag dort blieb und keine Zeit hatte zu essen. Sie hatten auch nichts mitgenommen, weil sie gar nicht ahnten, dass sie so lange bei Jesus ausharren würden. Aber wir, die wir unterdessen Jesus kennengelernt haben, wissen, wie das zugeht. Wenn man erst mal anfängt, Gottes Wort aufzunehmen, hat man das Gefühl, gar nicht mehr aufhören zu können. Alles bleibt auf der Strecke. Das natürliche Leben rückt in den Hintergrund, weil Gott so wunderbare Worte hat, die unsere Seele erfüllen. Jesus berichtete davon, dass er das Lamm ist, wie einst in Ägypten. Wenn man an ihn glaubt, an ihn, das Lamm Gottes, dann wird der Tod an einem vorübergehen. Johannes der Täufer rief das auch aus und sagt, seht, Jesus, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt, deine, meine Sünde trägt. Er wird geschlachtet für dich. Für mich. Der Tod soll an dir vorübergehen. Und Jesus sprach von seiner Sendung. Er sprach davon, dass er sich ins Mittel setzt für alle. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Auch sprach er darüber, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Das ewige Leben. Und er kommt nicht ins Gericht. Er wird nicht mehr be- und verurteilt über alles, was er falsch gemacht hat. Und ich denke, wenn wir eine Selbstprüfung vornehmen wollten, ist das sehr viel. Man kann sich ja mal Mühe machen. Zu Hause mal hinsetzen, mal aufschreiben, was man so in seinem Leben alles falsch gemacht hat. Ich glaube, ein ganzer Block reicht dafür nicht aus. Wenn wir ehrlich sind und dahinter kommen, alles mal so aufschreiben. Oh, dann schämen wir uns und sagen, oh, das ist schlimm. Wo finde ich jemand, der mir das vergibt? Dann denken wir gar nicht mehr an die Schuld des anderen, sondern nur noch an das, was wir getan haben und suchen Befreiung. Ja, wer an mein Wort glaubt, sagt Jesus, und an den, der mich gesandt hat, der kommt nicht ins Gericht, der kriegt ewiges Leben. Als die Predigt nun zu Ende war, sagte Jesus zu den Jüngern, wir müssen die Leute speisen. Gebt ihnen zu essen. Ja, sie kramten in ihrer Tasche nach, in ihrem Portemonnaie, vielleicht in ihrem Kühlschrank, würden wir heute sagen, in der Speisekammer. Was haben wir denn? Ja, wir haben schon einiges, aber für so viel Leute reicht das nicht. Wenn wir für 200 Silbergroschen Brot kaufen, das reicht noch nicht mal, dass jeder ein Krümel davon nehmen könnte. Aber Jesus sagte es zu seinen Jüngern, um deutlich zu machen, ihr müsst beschenkt werden. Ihr müsst beschenkt werden, damit ihr schenken könnt. Manche Menschen auch in unserer Zeit denken ja, sie könnten immer die Gebenden sein. Sie sind so gut, besser als die anderen. Auf mich müsst ihr hören. Aber wir haben nur etwas zu geben, wenn wir zuvor beschenkt worden sind. Jesus wollte ihnen das zeigen. Gebt ihr ihnen zu essen? Ja, das geht gar nicht. Und dann kam ein anderer Jünger, Andreas. Philippus war ja schon verzweifelt. Ja, wir haben hier einen Jungen, ein Kind mit einem kleinen Rucksack und da sind ein paar Brote drin. Ja, wie viel sind es denn? 5 und 2 Fische. Ja, was können wir damit anfangen? Gebt sie doch her in meine Hände, sagt Jesus. Liebe Geschwister und Freunde, wenn wir auf unsere Möglichkeiten schauen, müssen wir immer versagen. Das ging bereits schon dem gesegneten Mann Mose so. Als er am Horeb den Auftrag bekam von Gott, geh hin und sage dem Pharao, lass mein Volk ziehen, sagt er, geht nicht. Ja, warum geht das nicht? Erstens weiß ich nicht, was ich sagen soll, wenn sie mich fragen, welcher Gott mich geschickt hat. Ja, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Geh hin. Ja, aber das genügt auch nicht. Wenn ich rede, das glauben die mir nicht. Na gut, dann nimm diesen Stab, den du dort hast, wirf ihn mal hin. Oder eine Schlange draus. Nun, fass diesen Schwanz, oder wieder ein Stab draus. Das musst du denen zeigen. Ja, das... Nein, nein, das kann nicht sein, das genügt nicht. Ja, dann nimm deine Hand und steck sie mal so hier in deine Jacke und hol sie wieder raus. Voller Aussatz. Steck sie wieder rein, hol sie raus. Ja, wieder gesund. Was für ein Wunder. Aber das reicht ja immer noch nicht. Das reicht immer noch nicht. Zumal ich überhaupt nicht reden kann. Und auch seitdem du, Gott, mit mir geredet hast, wurde es nicht besser. Ich kann nicht reden. Also, ich tauge zu gar nichts. Und Gott sagt, weiß ich denn nicht, dass du einen Bruder hast, den ich dir zur Seite stelle. Er wird für dich reden. Ich habe alles in meiner Hand. Sei nur getrost. Verlass dich auf mich. Und liebe Geschwister und Freunde, was uns auch bewegt in dieser Zeit, und es gibt bestimmt vieles, wenn wir das Radio anschalten oder den Fernsehapparat und die Nachrichten hören. Gib doch dein Leben in Gottes Hand. Plage dich doch nicht mit den Sorgen rum, die du überhaupt nicht bewältigen kannst. Mit dir selbst und mit den Umständen um dich herum, sondern lege dich in Gottes Hand. Als das die Jünger taten und sagten, gut, wir geben alles, was wir haben. Hier sind die 5 Fische, die 5 Brot und die 2 Fische. Wir geben alles, was wir haben. Und Jesus sagt, ja. Lasst die Leute sich setzen. Sie sollen sich alle lagern auf dem Rasen und sie werden zu essen bekommen. Und als sie sich gelagert hatten, brach Jesus das Brot, teilte aus, teilte aus, teilte aus. Und nicht nur, dass er das Brot brach, sondern er gab es den Jüngern. Seid ihr immer noch arm? Könnt ihr immer noch nicht den anderen helfen? Gebt ihnen zu essen. Nein, jetzt sind wir reich. Ja, das ist das Geheimnis des Glaubens auch in unserer Zeit. Wenn wir unser Leben in die Hand des lebendigen Gottes legen, sind wir reich und haben etwas zu geben. Einander. Vielleicht sogar in der Ehe merkt man das dann schon. Hi, mein Mann ist ja plötzlich so liebevoll. Wo hat er denn das her? Vorher hat er immer geknurrt und gemurrt. Alles war nicht in Ordnung. Aber scheinbar betet er jetzt. Und der ist beschenkt worden. Und er beschenkt jetzt seine Frau auch noch. Ist ja wunderbar. Kann auch umgekehrt sein. In den Familien, im Kreis der Kollegen, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, unter den Geschwistern, denkt immer daran, dass ihr etwas haben dürft, zu schenken, wenn euer Leben in der Hand Jesu ist. Denkt nicht daran, wer kann mich beschenken von den Mitmenschen, sondern was kann ich ihnen geben? Nämlich das, was ich von Gott erbeten habe. Was er mir gibt, das kann ich weitergeben. Und so können wir uns lebhaft vorstellen, wie froh die Jünger plötzlich waren, dass sie die Kommunikation zu dem Nächsten aufbauen konnten. Hier hast du was zu essen, hier hast du was zu essen. Und die anderen haben natürlich die Jünger gesehen, haben gesagt, danke, danke, danke. Dabei waren sie es ja nicht, sie haben bloß weitergegeben. Aber sie haben sich gefreut. Und Jesus wollte deutlich machen, so ist es. Wenn ihr an mich glaubt, ich bin das Brot des Lebens. Wenn ihr euer Vermögen in meine Hand legt, dann wird es so reichlich werden, dass ihr nicht zu kurz kommt und diejenigen, mit denen ihr zu tun habt, auch nicht. Im 19. Jahrhundert gab es ja diesen Hudson Taylor, der sich senden ließ nach China und er war ein Mitbegründer der China-Inland-Mission. Er war ja nicht der Erste, aber von dem redet man heute am meisten. Er durfte durch des Herrn Gnade viel ausrichten. Aber als junger Mann musste er noch einiges lernen, zu Hause in England, bevor er nach China kam. Nämlich, was musste er lernen? Er musste lernen, Gott zu vertrauen. Wie kann man denn in die äußere Mission gehen, wenn man Gott nicht vertraut? Und auf welchem Wege hat er das gelernt? Er wurde ja in den medizinischen Beruf hineingeführt und er stand einem Arzt zur Seite und half Menschen durch die Medizin wieder auf die Füße zu kommen. Und da hatte er ein Erlebnis an einem Wochenende. Er war mal wieder unterwegs und der Arzt hatte wieder mal vergessen, auch seinem Praktikanten das Monatsgehalt zu geben. Der Arzt war so schusslich, der kümmerte sich natürlich um die kranken Menschen und vergaß dann, Gelder weiterzugeben. Und so ging auch Hatzenteller wieder mal leer aus, vorübergehend, und hatte nur noch ganz wenig in seiner Tasche. Und er kam an dem Wochenende durch ein Elendsviertel, und während er da durchlief, hörte er, wie jemand hinter ihm her rief und lief: Sir, können Sie nicht in mein Haus kommen? Meine Frau liegt im Sterben, bitte kommen Sie und helfen Sie ihr. Er war dazu innerlich bereit, das zu tun. Es war ja ein gefährliches Pflaster. Gerne wollte er natürlich in dieser Gegend nicht bleiben, denn er hatte einen Angriff erlebt, wo man ihm einen Schlammball mit Glasscherben drin ins Auge drücken wollte und ihn schädigen wollte. Und er versuchte natürlich, diesen Anruf erstmal abzulenken. Ja, sind Sie denn katholisch? Ja, ja, na, dann gehen Sie doch mal zum Priester. Ja, aber das geht nicht, sagte er. Ich habe kein Geld mehr. Deswegen kommt der Priester nicht. Na ja, dann gehen Sie doch vielleicht einfach mal zur Regierungsklinik. Ja, lieber Mann, heute ist Sonntag, die hat zu. Und Hatzenteler kam in eine innere Not. Ja, was mache ich denn? Er folgte nun dann doch diesem Mann in die Behausung. Und in der Dunkelheit konnte er die Frau auf der Matte liegen sehen und erkennen, dass es ihr schlecht ging. Viele schreiende Kinder waren auch drumherum. Und er beugte sich über die Frau, sie zu untersuchen. Er wusste, was los war, und sagte dem Mann, er solle doch schnell ein bestimmtes Medikament besorgen. Aber als er diese Worte gerade ausgesprochen hatte, kam ihm in den Sinn, und Gott sagte zu ihm: Du Heuchler, du weißt doch ganz genau, dass der Mann kein Geld hat. Und jetzt schickst du ihn los, um Medizin zu kaufen? Warum holst du denn dein letztes Geldstück nicht aus der Tasche und gibst es ihm? Stattdessen tat ja Hatzenteler das, was Sie und ich wohl auch gemacht hätten. Ja, er sagt, na, ich will mal beten. Und er kniete nieder und betete. Er nahm nicht das Geld aus der Tasche. Er betete: Lassen Sie mich für Ihre Frau beten. Ja, ist gut. Aber in dem Moment war Hatzenteler klar, dass sein Gebet noch nicht mal bis zur Decke kam. Als er sich von den Knien erhob, schien ihm Gott zu sagen: Hol dein Geldstück raus und gib es dem Mann. Aber Herr, dachte er, ich weiß nicht, wann der Arzt dran denkt, mich zu bezahlen. Und dieses ist alles, was ich habe. Ich könnte das Geld ja aufteilen und ihm 2/3 geben. Dann schien der Herr mehr als deutlich zu ihm zu reden: Du kannst mir nicht einmal hier in England vertrauen, da wo Freunde und Familie in der Nähe ist. Wie willst du mir dann in China vertrauen, wenn sie deine Freunde tausende von Meilen weit weg sind? Hatzenteler nahm die Hand in die Tasche und holte das Geld raus. Und sagte: Sir, das ist alles, das gebe ich Ihnen, holen Sie jetzt die Medizin dafür. Später schrieb er darüber und sagte: Als ich die Wohnung des Mannes verließ, war mein Herz so leicht wie eine Tasche, wie meine Tasche, die ja auch erleichtert worden ist. Er hatte keinen Pfennig mehr, den er besaß. Er ging nach Hause, aß noch eine Suppe, aber dann hat er sehr gut geschlafen. Gott hat es aber gesehen und wusste, wie er ihm tun wollte. Am nächsten Morgen klopfte es an der Tür und er dachte, ach, jetzt kommt die Vermieterin und die will vielleicht schon die Miete haben für den nächsten Monat. Er öffnete und sie gab ihm einen Umschlag und sagt, ist sicher ein wichtiger Umschlag, sieht sehr gut aus. Als er diesen Umschlag öffnete, war der zehnfache Betrag dessen, was er diesem Mann für die kranke Frau gegeben hat, in diesem Umschlag. Und er sagte, das ist ja ganz erstaunlich. Gottes Führung sind besser als alle Banken in England. So viel Zinsen kriegt man noch dafür. Und da hat er gelernt, Gott zu vertrauen. Zu vertrauen, gib alles in die Hand Gottes, wenn du für ihn unterwegs bist. Gebt ihr ihnen zu essen, sagt Jesus. Gebt alles, was ihr habt. Ja, 5 Brote, 2 Fische. Und alle wurden satt. Alle wurden satt. Die 5000 Männer plus Frauen und Kinder, alle wurden satt. Und jetzt kam noch die Aufforderung, so nun geht mal umher. Und was die Leute nicht essen konnten, das sammelt mal bitte schön ein. Und dann sammelten sie 12 Körbe voll Brocken. Das ist Gott. Da blieb noch so viel übrig. Aber das hatte auch etwas zu bedeuten. Jesus wollte angesichts des Passa sagen, schaut, die 5 Brote, das ist die Gnade Gottes. In mir vereinen sich die 5 Opfer, die Gott geboten hat dem Volk Israel, um immer wieder zum Frieden zu kommen. Das Brandopfer, die ganze Gabe des Lebens, das Speisopfer, die Anbetung, die echte Anbetung vor dem himmlischen Vater, das Dankopfer, das Lob über die Gerechtigkeit Gottes, das Sündopfer und Schuldopfer, Bekenntnis und Bezahlung der Schuld. 5. Diese 5 Opfer vereidige ich in mir. Und ihr sollt die Befreiung von Schuld und Tod erleben. Und dass es noch 2 Fische waren, deutet darauf hin, dass Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dem Stalle Israel sind. Die will ich auch herzuführen. Juden und Heiden, 2. Sie sollen zusammenkommen unter dem einen Hirten. 5 und 2, das macht 7. Die Vollzahl der Kraft des lebendigen Gottes. Und dieses beruhigende Argument und die Erfahrung, schaut, für jeden Stamm Israel ist genug da. 12 Körbe sind noch da. 12 Stämme werden ernährt. Alle sollen gesegnet werden. Allerdings nur dann, wenn sie dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, vertrauen und seinem Sohn Jesus Christus. Schon in dem Kapitel davor sprach Jesus, was geschehen muss, damit man Leben hat und an dem Tod, der alle Menschen quälen will, vorbeigeht. Er sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Mit anderen Worten, wer mich aufnimmt in seinem Herzen, da wird die Macht der Finsternis vertrieben. Da brauchst du dich nicht mehr fürchten vor dem Tod. Denn Jesus sagt auch in Johannes 11, wer an ihn glaubt, der stirbt nicht. Was bedeutet das? Wird sein Leib immer da sein? Nein, seine Jacke zieht er aus. Aber er wird dem Tod nicht begegnen, sondern die Herrlichkeit Gottes sehen. Hier ist auch die Hilfe für uns ganz persönlich, auch heute Morgen, dass wir merken, Gott hat uns lieb. Es jammert ihn vielleicht, sogar wenn er dein Leben sieht. Er sieht ja, wie du dich quälst. Hast du keine Hoffnung. Du suchst in den irdischen Freuden Ausgleich. Ja, wir sehen das auch in unserer Welt. Im sexuellen Leben, Ausschweifen, da sucht man irgendwelche Freuden. Und danach ist immer alles wieder hohl und leer. Ja? Weil keine Befriedigung der Seele da drin zu finden ist. Aber Gott bietet sich an und sagt, komm doch zu mir. Komm zu mir. Ich will dich segnen. Ich will dich beschenken. Und zwar mit so viel, dass du sogar noch Gutes dem Nächsten geben kannst. Du kriegst es nicht nur für dich, du kriegst noch viel mehr. Dass du deinem Mann, deiner Frau, deinen Kindern, deinen Angehörigen, den Brüdern und Schwestern im Geist und im Leib etwas hast zu geben. So, dass sie dich fragen, wo hast du das her? Und du darfst sagen, von wem du das hast. Ja, ich habe das von Jesus und ich darf dir das jetzt geben. Diesen Jesus, sagen sie dann, möchten wir auch kennenlernen. Jesus ist das Brot Gottes für unsere Seele. Und er möchte uns heute und alle Tage mitten in einer Welt der Ungerechtigkeit Freude schenken, Frieden schenken, ewiges Leben und Segen geben für unser Nächsten. Und das wünsche ich auch für das Zusammensein heute am ganzen Tag. Auch wenn die Sonne im Moment noch nicht so scheint, aber im Herzen soll sie scheinen. Und im Gespräch untereinander soll das zum Tragen kommen. Amen.